Guten Morgen. Dass ich mal auf dieser Kanzel stehen darf hier, das ist malerisch, berühmt. Ich freue mich sehr. Überrascht vom Leben, das war das Thema der Abende. Das ist das Thema heute Morgen. Und zu einer der Überraschungen im Leben für mich gehört, dass ich plötzlich immer wieder entdeckt habe, Gott war schon tätig für mich in meinem Leben, bevor ich es überhaupt wahrgenommen habe. Da haben Leute für mich gebetet, da haben Leute etwas für mich getan. Ich habe überhaupt nichts davon gewusst. Ich habe es gar nicht gemerkt. Es hat mir gar nichts bedeutet. Aber im Rückblick habe ich die Bedeutung gemerkt. Überrascht, dass Gott schon viel früher bei uns arbeitet, als es uns bewusst ist. Wenn einem sowas aufgeht, dann ist plötzlich klar, nein, ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich bin nicht nur irgend so ein Dreck oder so ein Staubkörnchen, sondern ich bin ein Gedanke der schöpferischen Liebe Gottes. Er war schon am Werke, bevor ich's wahrgenommen habe. Und an diesem ersten Advent möchte ich euch und Ihnen das deutlich machen. Ich möchte Ihnen etwas von Ihrer fantastischen, verheißungsvollen, uralten Familiengeschichte erzählen. Vielleicht zuckt jetzt jemand zusammen und denkt, wenn du wüsstest, bei Familiengeschichte, da stürzen über mir die ganzen Möbel zusammen. Was ich da alles an Belastungen mitzuschleppen habe, das ist nicht wirklich verheißungsvoll. Das ist eher eine Belastung, die ich kaum loswerde. Das weiß ich. Dass leider viele auch darunter stöhnen und ächzen. Und trotzdem ist für jeden von uns, der hier heute ist und auch zuhört, an den Geräten hört oder sieht, gilt es, du hast eine ganz starke alte Verheißungsfamiliengeschichte. Und über die reden wir jetzt. Und ich steige ein in diese Familiengeschichte. Der Text steht im 2. Samuel-Buch. Das findet man bei mir in meiner Bibel auf Seite 327. Also die Bibel ist ein Buch, manche tun sich ja schwer, muss man so Bücher kennen und bis man sich zurechtfindet. Also ungefähr Seite 327 findet ihr dieses Kapitel, 2. Samuel, Kapitel 7. Ich erzähle den Zusammenhang und wir lesen dann einige entscheidende Sätze daraus. Gott hat von der Schöpfung an seine Verheißungsgeschichte mit uns allen. Er hat jeden von uns in Liebe geschaffen als Ebenbild. Er wollte uns in die Augen schauen und wir dürfen ihn anschauen. Der Mensch ist das einzige Wesen in der Schöpfung, das zu Gott sprechen darf. Er hat uns nicht als Marionetten geschaffen, sondern als Geschäftsführer mit großer Freiheit und Verantwortung. Aber der Laden gehört ihm und nicht uns. Geschäftsführer sind nicht die Eigentümer. Er hat uns gesegnet und gesagt, mach die Erde untertan. Nicht kaputt machen, nicht zerstören, bauen und bewahren. Zu der Geschichte gehört auch der traurige Bruch, dass die Menschen es immer besser wussten. Wir wollen nicht nur Geschäftsführer sein, wir wollen Eigentümer sein. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen immer, wie es besser geht. Und so zerstören wir unser Leben und nicht nur das unsere, sondern auch das Leben anderer. Und die ganze Bibel erzählt von Anfang an von dieser Lawine der Selbstzerstörung, Brudermord und Vermorden unter den Menschen und Zerstörung der Welt. Und sie erzählt uns, dass Gott nicht aufgibt. In Geduld schließt er den Bund mit Noah. Und dann fängt er mit Abraham an und sagt, mit dir startet jetzt meine Rettungsgeschichte. Aus dir soll ein großes Volk werden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er fängt ganz exklusiv an mit einem Mann. Aber er hat von Anfang an ein globales Ziel. In dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter werden. Und wenn ihr die Bibel liest, dann seht ihr, wie atemberaubend diese Geschichte geht. Gott geht vorwärts und es gibt Rückschläge. Da er uns nicht als Marionetten geschaffen hat, sondern als Partner, als Geschäftsführer, erlaubt er uns, dass wir immer auch Besserwisseres sagen. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, wissen wir besser. Und immer wieder gibt es diese Abstürze im Leben der Einzelnen und im Leben ganzer Gesellschaften, die es besser wissen. Und Gott hält Gericht, um zurechtzubringen. Und so geht es im Volke Israel. Wir sind jetzt an einer Stelle, wo nach schweren Zeiten der Gefangenschaft in Ägypten, nach herausfordernden 40 Jahren der Wanderung durch die Wüste, Israel endlich ins verheißene Land gekommen ist. Aber das waren auch noch turbulente Zeiten. Und dann ist der König David von Gott ausgesucht als König über Israel. Der Hirte, die Schlüsselfigur, durch den Gott sein Volk leiten, schützen wird und weiterführen wird in der Geschichte. Und nun ist der König David in Jerusalem. Und es ist einigermaßen Friede. Nach turbulenten, schlimmen Zeiten. Und da kommt der König David auf den Gedanken, ich habe jetzt einen tollen Palast hier. Jetzt ist Jerusalem die Hauptstadt. Aber die Gegenwart Gottes, die feiern wir in irgendeinem Zelt. Es war nämlich die sogenannte Schiffshütte, war so ein Campingtempel. Konnte man zusammenfalten, hatten sie 40 Jahre in der Wüste, immer wieder zusammengefaltet und mitgeschleppt, wieder aufgebaut. Und da drin im Allerheiligsten, da stand diese Schublade, die sogenannte Bundeslade, in der die beiden Gesetzestafeln lagen, die Mose empfangen hatte mit den 10 Geboten. Und Gott hatte versprochen, das ist das Zeichen meiner Gegenwart. Natürlich ist Gott überall. Aber er ist nicht überall und nirgends, sondern er verspricht seinem Volk, hier ist der Treffpunkt. Und wenn er voller Zweifel und Sorgen kommt in meine Gegenwart, dann sollt ihr wissen, ich habe versprochen, hier zu sein. Und gut, dieser Stiftshütte, dieses Zelt, dieser Zelttempel, der stand da. Und David sagte, das ist eigentlich kümmerlich. Wir wohnen in wunderbaren Palästen inzwischen, aber die Zeichen der Gegenwart Gottes, so ein zusammenfaltbares Ding. Jetzt möchte ich einen Tempel bauen, der Ehre Gottes und seiner Größe entspricht. Und da sagt der Prophet Nathan, hört ihm zu, und er sagt, tu das, der denkt, das ist toll, endlich hat der König mal eine vernünftige Idee. Er sagt dann spontan ihm gleich, tu, was in deinem Herzen ist. Aber nachts spricht Gott zum Nathan. Wenn es so läuft, dann steht es da oben. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Und ich lese jetzt nur zwei Sätze aus dem Zusammenhang. Meine Empfehlung ist, für den ersten Advent im Laufe des Tages, lest bitte das ganze Kapitel 7 aus dem 2. Samuelbuch, Seite 326, 27. Ich lese jetzt nur diese weiteren Sätze. Er sagt Gott durch Nathan dem David: Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, also stirbst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. So, und das ist das Versprechen, das ich auf ihr und mein Leben heute auswirkt. Hier sind zwei starke Versprechen für uns alle drin. Das erste Versprechen ist, hier ist dein Zuhause. Und das zweite Versprechen ist, hier ist dein Schutz. Ich habe nur zwei Punkte. Kann jeder hoffentlich behandeln. Hier ist dein Zuhause. Und hier ist dein Schutz. Wieso, sagen Sie, wo steht das da? Hier ist dein Zuhause. Seht, die tiefste Lebensfrage, die uns alle umtreibt, die einen von uns sind in Situationen, in denen sie das so stark spüren, dass sie diese Frage auch ausdrücken, und die anderen sind noch nicht an dem Punkt, dass sie das schon ausdrücken, aber trotzdem ist es die wichtigste Frage ihres Lebens. Die Frage heißt, wo bin ich zu Hause? Wo gehöre ich eigentlich hin? Wo gehöre ich eigentlich hin? Und deshalb ist diese Frage von damals schon so wichtig. David wusste, unser Zuhause ist da, wo Gott seine Gegenwart garantiert versprochen hat. Und das hatte er dem Volk Israel in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, in der Bundeslade. Gott ist gegenwärtig. Und so war es dann im Tempel in Jerusalem, der dann ja von Salomo, dem Sohn Davids, gebaut werden durfte. Im Allerheiligsten die Bundeslade, Gott ist gegenwärtig. Und diese versprochene Gegenwart Gottes hatte in Israel eine doppelte Bedeutung. Das erste war, dort in der Gegenwart Gottes gibt es Vergebung der Sünden. Also alles, was uns trennt, was wie Betonwände zwischen Gott und uns steht, das wird hier weggenommen. Im Tempel wurden deshalb die Opfer dargebracht, die Sündopfer. Man stemmte die Hände auf das Opfertier, das geschlachtet wurde, und sagte damit, mein Leben ist durch meine Sünde, durch die Lüge meines Lebens und das die Bosheit meines Lebens und die arrogante Selbstgerechtigkeit verwirkt wie das Leben dieses Tieres. Es war Sündenbekenntnis. Die wussten genau, das sind keine Kleckereien, das ist nicht irgendwas Belangloses. Sünde zerstört unser Leben und ich bekenne das vor Gott. Und das, was da zeichenhaft als Vorausbildung kam und erst später in dem vollkommenen Opfer, das Gott selbst bringt, indem er Mensch wird und Jesus für uns am Kreuz stirbt, da gab es Vergebung der Sünden. Es war im Alten Testament zeichenhaft vorgebildet und wird in Jesus erfüllt. Und deshalb wussten die Israeliten, wenn sie in den Tempel kamen, hier darf ich zum Herzen des Vaters kommen. Und alles spricht in meinem Leben dagegen, dass ich zu ihm kommen kann. Aber das darf ich bekennen und er nimmt es weg. Es gibt Vergebung der Sünden. Und da hatte er, der zweite Punkt im Tempel war, Gott hat versprochen, gegenwärtig zu sein, hatte gesagt, und wenn ihr mit Zweifeln kommt und mich sucht, ich höre euch hier. Die Gewissheit der Erhörung der Gebete, das hängt mit dem Tempel zusammen. Und so versammelte sich das Volk Israel immer in der Gegenwart. Die wussten, dass Gott auch in Galiläa war und zu Hause auf dem Feld, auf dem Acker, in der Werkstatt. Das wussten die auch, so blöd waren die nicht. Gott ist nicht nur eingesperrt an einer Stelle. Aber es ist eine besondere Gnade Gottes gewesen, dass er gesagt hat, ich mache noch mal einen Treffpunkt mit euch aus. Und wenn die Zweifel euch zerreißen, dann sollt ihr dorthin kommen, euch versammeln in der Gemeinschaft und mich anrufen. Und ich verspreche, versprochen ist versprochen, ich höre euch. So, und das war der Tempel. Und deshalb war David jetzt wichtig, dass der in einen richtigen Rahmen gebaut wurde, nicht nur so ein Klappzelter. Und Gott sagt, nein, du nicht, er ist dein Sohn, dann passiert's. Salomonische Tempel. Aber es hat dann einige Jahrhunderte gedauert und Israel hat so das Wort Gottes verachtet und die Gebote Gottes mit Füßen getreten, dass Gott durch seine Propheten das Gericht ankündigen musste und die Zerstörung Jerusalems. Und was niemand für möglich gehalten hätte, die Zerstörung des Tempels, sondern das kann doch nicht sein. Er hat doch versprochen, versprochen ist versprochen, er wird doch nicht das, Gott ist doch der liebe Gott. Der Jeremia muss sagen, ihr täuscht euch, ihr habt das alles missbraucht. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, wo die Räuber ihre Diebesgut, das, was ihr vor Gott geklaut habt in eurem Leben, das versteckt ihr im religiösen Betrieb. Und hinter der Fassade von diesem ganzen frommen Kram versteckt ihr eure Bosheit und geht nach Hause und macht so weiter. Gott wird das abfackeln und zerstören. Das passiert. Sie gehen ins Exil. Und dann wird mühsam, sie kommen zurück und Gott fängt neu an. Kümmerlich wird der Tempel neu gebaut. Und dann ist er wieder in Pracht da, zur Zeit von Jesus, hat der König Herodes, der im Grunde ein Verbrecher war, aber er hat da einen großen Tempel wieder aufgebaut, so schön wie nie zuvor. Am Jahr 70 nachher wird er wieder zerstört. Was ist jetzt? Und da hat Jesus gesagt, zum Ärger der Leute, das haben sie im Prozess versucht, den Strick draus zu drehen, und schließlich war es das auch, er hat gesagt, brech diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Da haben die Leute gesagt, er spinnt doch wohl. Und er deutet das darauf, der Tempel wird zerstört werden, die Stelle der Verheißung der Gegenwart Gottes zerstört. Aber Jesus wird im Kreuz und nach 3. Tage auferweckt den neuen Tempel bauen. Da hat er gesagt, was? Tempel war der Platz, wo es Versöhnung mit Gott gibt, Vergebung der Sünden. Jesus wird das Opfer ohne Fehl. Er ist auch der hohe Priester ohne Fehl. Das wusste man nämlich nie, ob das mit dem Opfer und dem Tempel wirklich richtig war, ob das funktionierte. Manchmal waren diese Priester berufsmäßig da, aber sie waren im Grunde Schurken. Das wird ganz ehrlich erzählt in der Bibel. Da war man sich nie sicher, ob es dann wirklich geht. Nein, und Gott hat es ja auch durchgestrichen und den Tempel zerstört. Diese Unsicherheit war immer da. Aber dann ist der vollkommene hohe Priester ist, ohne Sünde, Jesus. Der selber das Opfer ist, das ohne Fehler ist, Jesus. Gewissheit der Vergebung. Gott selbst geht an die Stelle des Verurteilten und trägt die Sünde. Und deshalb sagt Jesus, dass in ihm die Aufgabe des Tempels erfüllt wird. Und noch mehr, auch das andere, die Erhörungsgewissheit. Hat er gesagt, wo 2 oder 3 zusammen sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18. Und wo 2 eins werden, worum sie bitten, das will ich ihnen geben. Das heißt, die Versöhnung, die Vergebung der Sünden geschieht in Jesus. Und die Erhörungsgewissheit gegen den Zweifel, du darfst wirklich zum Herzen Gottes kommen, ist in Jesus erfüllt. Seht mit den Verheißungen Gottes in der Geschichte. Darf ich das so sagen? Das funktioniert so wie so eine Mehrstufenrakete. Da geht erstmal unten kräftig was los, das hebt diese tonnenschwere Rakete von der Erde los. Und dann unterwegs zum Stück zündet die nächste Rakete und dann gibt's den nächsten Schub und dann gibt's noch eine Raketenstufe. Und so kommt mir das vor, wie das mit den Verheißungen Gottes ist. Wir erleben 980 vor Christus, David kriegt diese Zusage von Gott, ja? Ich will deinem Sohn erlauben, ein Haus zu bauen. Nicht wahr? Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Nun muss ich das mit dem Namen noch erklären. Wieso meinem Namen? Der Name Gottes war Jahwe. Er hat dem Moses gesagt, ich werde sein, der ich sein werde. Und der Name Gottes, das ist nicht wie bei uns. So Schall und Rauch, klingt nett, so. Sondern der Name Gottes, das ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes. Die Wirklichkeit Gottes, wie er sich uns in unserer Welt zeigt, zu erkennen gibt und handelt und spricht. So, das steckte dahinter. Wenn Israel sagte, der Name Gottes wohnt im Tempel. Gott hat sich versprochen. Und er hatte ja erst die 10 Gebote, beginnen ja gar nicht mit einem Gebot, sondern mit einer Liebeserklärung. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Am Anfang steht aber ich, Jahwe, er gibt seinen Namen bekannt. Das tut man dann, wenn man will, dass jemand einen mit Namen anruft. Er will, dass wir ihn persönlich anreden. Dein Gott. Er will nicht losgelöst sein, absolut heißt losgelöst. Er will in Beziehung sein, in Relation. Dein Gott. Ja, du sollst wissen, ich gehöre zu dir. Er will persönlich sein. Das ist das Geheimnis des Namens Gottes. Das wusste Israel, Jahwe. Dann wurde der Tempel zerstört. Und wer sagt, dass der neue Tempel kommt? Jeshua, Jesus auf Hebräisch, Jeshua. Jeshua heißt, übersetzt, Jahwe rettet. Dieser Name, den haben Maria und Josef nicht ausgesucht, weil sie dachten, das ist aber so schön, klingt so schön, Jesus. Sondern hat Gott offenbart und ihnen gesagt, so soll dieses Kind heißen. Jahwe rettet, Jeshua, Jesus. Das ist der Name Gottes, von dem im Alten und Neuen Testament es mehrmals heißt, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. So, und das ist das Haus des Namens des Herrn. Das war der Tempel und das ist Jesus. In seiner Gemeinde. Und das ist dein Zuhause. Du sagst, wie? Wusste ich gar nicht. Mit der Kirche habe ich noch nie was zu tun gehabt. Sagen vielleicht manche von uns, die da sind. Jetzt seid ihr hier in so eine christliche Einrichtung geraten und sitzt hier im Gottesdienst und hört zu. Aber mancher von uns hat sich ja nicht träumen lassen, dass das mal ernsthaft mit seinem Leben was zu tun hätte. Ich sage euch, seit 3000 Jahren plant Gott deine Geschichte. Und er hat dich im Blick und er arbeitet auf dich zu. Und in Jesus, versprochen ist versprochen. Er öffnet das Vaterherz und sagt, wenn du bei Jesus festmachst, ihm vertraust, bist du drin, bist du zu Hause, hier ist dein Zuhause. Das, was du suchst, du wirst nie eine Antwort finden. Wo gehöre ich hin? Wo bin ich zu Hause? Wenn du dich nicht einladen lässt ins Vaterhaus. Das ist deine Geschichte. Er hat längst dafür gearbeitet, bevor du überhaupt nur dran gedacht hast, bevor es dich gab. Und noch als du es verachtet hast, hat er schon das gewünscht. Und im Rückblick, wenn man zu Jesus gehört, staunt man. Wie solide. Manchmal habe ich mir gedacht, auch habe ich mir das alles ausgedacht und so. Ist das so meine Idee? Nein, sagt er, hast du dir nicht ausgedacht. Er hat angefangen, für dich hart zu arbeiten und ein Zuhause zu bauen. Da hast du noch gar nicht daran gedacht und hast es gar nicht gewollt. Aber hier ist dein Zuhause. Jesus ist die letzte, sozusagen die letzte Stufe der Verheißungsrakete Gottes gezündet worden. Und wir dürfen einsteigen. Das ist das eine. Hier ist dein Zuhause. Und das feiern wir am Advent, heißt Jesus kommt. Er ist gekommen, er kommt heute in dein Leben hinein und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und du kannst dir auswählen, was du heute mehr feiern willst. Die Tatsache, dass er gekommen ist und diese Raketenstufe gezündet hat. Oder dass du feiern willst, dass es nun endlich bei dir Klick gemacht hat und du sagst, Herr, jetzt komm in mein Leben. Letzte Strophe eines großen Adventsliedes, das wir am Anfang gesungen haben, heißt, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Kapier's endlich und kapier's neu, die ja schon lange dabei, überrascht vom Leben, hier bist du zu Hause. Und dann sagt er noch eins, hier ist dein Schutz, denn die andere Verheißung, die wir erlesen, ist, Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommt, dem will ich sein Königtum bestätigen. Und da heißt es nochmal, ich will ihm seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Also, das wird der Salomo sein und der wird der Verheißungsträger sein und so soll es weitergehen. Und auch da gilt, da waren welche dabei, die hatten das kapiert und da gab es welche, von denen steht knallhart in der Bibel, und er tat, was dem Herrn nicht gefiel. Gott muss Gericht halten, es gibt Auf und Ab, es gibt Auf und Ab, bis es in dem König, dem Messias Jesus, zum Ziel kommt. Und in ihm wird der König Gottes in Ewigkeit erweckt. Er wird Mensch, kümmerlich, ärmlich, gekrönt wird er zum Schluss mit einer Dornenkrone. Das Blut strömt ihm übers Gesicht. Sie machen ihn lächerlich und bespucken ihn, sagen, das ist dein Königtum, ja? Jawohl, das ist seine Königskrone. Seht, wenn wir an König denken, dann denken wir ja entweder an solche Diktatorentypen, wie sie aus Thailand bei uns da unten in Bayern residieren, dieser unglaubliche Diktator. Oder nicht, es gab Könige, bei uns in Europa gibt es das nicht mehr, aber es gab Könige, die waren absolute Diktatoren. Oder was wir unter König heute verstehen, guckt euch rum, was wir da so an Königinnen und Königinnen haben, das sind reine Dekofiguren. Die brauchen wir als Herzschmerz, wenn ZDF wieder royale Filme dreht. Ne? Dann gucken wir mal, weil wir sowas nicht haben, Glitzer und Glimmer, was ist denn wieder da in England los und lebt die Queen denn immer noch und so winkt die immer noch oder ist das schon ein Püppchen? Oder was ist in Dänemark? Das ist alle, die haben alle nichts zu sagen. Und ich habe den Verdacht, wenn wir heute von Jesus als dem König reden, dass die meisten denken, ja, ja, so eine Dekofigur, die man sich aufstellt, so für Herzschmerz, aber zu sagen hat er nichts. Oder man denkt an Tyrannen, die ohne Rücksicht auf Verluste in Saus und Braus leben auf Kosten ihrer Untertanen, die sie ausplündern. Beides mögen wir nicht. Deshalb sagt man manchmal, und wie soll das gehen, dass Jesus der König ist? Seht, er hat zwei Erkennungszeichen. Das erste ist die Waschschüssel. Er füllt eine Waschschüssel und kniet sich vor seine Jünger und tut einen Sklavendrecksdienst und wäscht ihnen die Füße. Kein freier Bürger hatte das möglich. So will er herrschen. Dass er uns, auch seinen Kindern und Nachfolgern, ein Leben lang die Füße wäscht, denn die Drecksarbeit tut. Und seine höchste Würde und Schönheit ist die Dornenkrone. Er ist der einzige König, der nicht auf die Kosten seiner Untertanen lebt, sondern der den Untertanen erlaubt, auf seine Kosten zu leben. Deshalb muss man schon umlernen, wenn man Jesus als den König ehrt. Weil da gibt es keine Parallele auf dieser Erde, bei der man lernen könnte, was das heißt, Königtum in Ewigkeit. Und er bleibt es in Ewigkeit. Und deshalb ist er unser Schutz. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt er, als er sich aus der Sichtbarkeit bei seinen Jüngern verabschiedet. Mache zu Jüngern alle Völker. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Er ist unser Schutz. Er gibt uns Wegweisung und der Kraft seiner Herrschaft dürfen wir geborgen sein. Er weiß, dass wir es nicht schaffen, dass wir nicht garantieren können für uns, dass wir unsere Grundsätze oft brechen. Er sagt, ich kenne dich doch. Du kannst mich gar nicht enttäuschen. Du musst dich nicht verachten, weil ich verachte dich nicht, auch nicht in deinen Niederlagen. Lass dir gefallen, was mein königlicher Dienst ist, dass ich mich vor dir niederknie und dir die dreckigen Füße wasche. Das ist ein starkes Bild für den Dreck, den wir täglich wieder sammeln in unserem Leben. Das ist der königliche Dienst. Und seine Macht vom Kreuz ist die Kraft, die uns schützt. So, und deshalb feiern wir Advent. Und deshalb singen wir es heraus. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mottowort dieser Woche. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Hast du kapiert? Diese große Verheißungsgeschichte deiner Familie, von Gott her? Versprochen ist versprochen. Jesus, der ist dein Zuhause. Jesus, der König, der ist unser Schutz. Dich, Herr, beten wir an. Unbegreiflich, was du tust und bist. Und ergreifst uns doch in Liebe. So fassen wir deine Hände und beten. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Amen. Wir hören und sehen jetzt ein Lied von dieser Liebe Gottes.